Danke, Herr, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir uns als Gemeinde versammeln und dass du in unserer Mitte bist. Rede du zu uns, hilf uns zu verstehen und segne an uns dein Wort. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist es aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Liebe Gemeinde, Mitarbeiter reflektieren ihren Dienst. Pfarrer fragen sich ganz besonders, wenn das Ende ihrer Dienstzeit am Horizont erscheint, Hauskreisleiter vielleicht in Zeiten, wo der Hauskreis gerade zahlenmäßig in die Knie geht, Leute, die ehrenamtlich mit Kindern arbeiten und dann sehen, wie viel davon im 12-Plus-Glaubenskurs für Teens oder in der Junggemeinde landen, Kirchvorsteher, die mit für die Gemeinde gedacht, geplant und gearbeitet haben und dann in der letzten Dienstperiode stehen, fragen sich, was hat mein Dienst gebracht? Was habe ich bewirkt? Habe ich das Richtige gemacht? Habe ich das erreicht, weswegen ich die Aufgabe einmal übernommen hatte? Was habe ich versäumt? Wen habe ich vielleicht übersehen und zurückgelassen? Auch Eltern und Großeltern fragen sich, wenn sie vielleicht die Glaubensentwicklung oder die persönliche Entwicklung ihrer Kinder und Enkel anschauen, was habe ich falsch gemacht? Habe ich zu wenig getan? Habe ich zu viel gemacht? Habe ich versäumt, den Glauben weiterzugeben oder habe ich zu viel davon gemacht und sie verschreckt, dass sie es einfach mal satt hatten und gegangen sind? Und die Corona-Krise, in der wir uns befinden, trägt ja nicht umsonst den Namen Krise, denn Krise bedeutet nicht eine problematische Zeit, sondern Krise bedeutet Gericht, Gerichtsurteil. In einer Krise wird wie vor einem Richter geprüft, was das wert ist, was wir gerade tun. Was von dem, was wir gemacht haben, hat Bestand? Was an unserer Gemeindearbeit ist krisenfest? Was an dem Glauben, den wir leben und weitergeben, trägt tatsächlich? Mitarbeiter reflektieren ihren eigenen Dienst, aber auch die Gemeinde taxiert ihre Mitarbeiter. Da wird unterschieden in gute und nicht so gute Mitarbeiter, in gläubige und nicht ganz so gläubige Pfarrer, in unermüdliche, mitreißende Hauptamtliche und solche, die ihren Job machen. Und die Gemeinden vergleichen die Vorgänger mit ihren Nachfolgern, landeskirchliche mit freikirchlichen Predigern, Fernsehprediger mit denen, die analog auf der heimischen und nicht heimlichen Kanzel stehen. Worauf kommt es an? Was brauchen wir? Was brauchen wir zum Beispiel als Pfarrer, als Gemeindepädagogen, als ehrenamtliche Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen? Brauchen wir mitreißende Prediger oder viel lieber Glaubenshelden oder lieber die einfühlsamen Zuhörer? Brauchen wir jemanden, der besonders nett ist, wenn er Hausbesuche macht? Oder lieber einen perfekten Manager und Organisator? Und wenn wir uns entschieden haben, was wir brauchen, was machen wir dann mit den real existierenden Pfarrern, Mitarbeitern, Hauskreisleitern, die diesen Ansprüchen vielleicht oft nicht so genügen? Der Apostel Paulus schreibt im heutigen Predigttext 1. Korinther 4, die Verse 1 bis 5, dafür halte uns jedermann für Diener Christi. Jeder soll uns, und Paulus meint mit uns Mitarbeiter, uns Apostel, uns Missionare, er soll uns für Diener Christi halten. Was ist ein Diener? Ein Diener ist nicht jemand, der sich um einen Job beworben hat, der ein bestimmtes Stellenanforderungsprofil erfüllt, sondern ein Diener ist als Person, nicht aufgrund seiner Qualifikation, sondern aufgrund seiner Person, Ein Sklave, das Eigentum seines Herrn. Und der Herr hat ihn nicht angestellt wegen bestimmter Eigenschaften, sondern hat ihn geerbt oder bekommen. Gehört ihm jedenfalls. Und der Herr schätzt die Fähigkeiten ein, die der Sklave hat, und gibt ihm dann seinen Gaben entsprechende Aufgaben. Und der Diener, der Knecht, der Sklave, muss sich nicht nach dem richten, was alle möglichen Leute ihm sagen, was ihm andere Diener sagen, was ihm die Kunden sagen, die Gäste, die Familie, sondern er muss seinem Herrn gehorchen. Tipps, Ratschläge, Kritik von anderen Leuten können ihm helfen, die sind aber nicht entscheidend. Wie andere ihn beurteilen, das kann er mit in Erwägung ziehen, aber es ist nicht entscheidend. Wie er sich selbst beurteilt, ist nicht entscheidend, sondern er unterliegt dem Urteil seines Herrn. Der entscheidet, ob dieser Sklave an der richtigen Stelle ist und ob er seine Aufgabe richtig erfüllt. Und deswegen kann Paulus schreiben: Mir aber ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist es aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Der Herr ist es, der ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Mir wurde erzählt, ich habe selber die Tageszeitung nicht, dass dort die letzten Tage von Verfehlungen eines kirchlichen Mitarbeiters berichtet wurde, der nicht mehr lebt und den viele von uns als begnadeten und gesegneten Verkündiger und Seelsorger kennen. Wir hören in den Medien immer wieder von den Missbrauchsgeschichten in der katholischen Kirche, die gäbe es auch in der evangelischen, aber die katholische, entweder gibt es mehr oder sind die jetzt einfach mal auf der Abschussrampe. Alles, was man da liest und hört, halte ich für möglich, weil die Abgründe da sind, nicht bloß bei kirchlichen Mitarbeitern und Priestern, sondern bei uns Menschen generell, ob Christ oder nicht Christ. Die Abgründe sind da. Wir sind arme, elende, sündige Menschen. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Aber ich muss das und ich kann das nicht für eine konkrete Person bewerten, wenn ich nicht Hintergründe kenne und vielleicht mit der Aufarbeitung beauftragt bin. Ich kann das, was andere getan haben, weder verurteilen noch verharmlosen. Ich kann es nicht rechtfertigen, nicht abschwächen, aber die Person auch nicht verdammen, weil ich einfach sagen muss, ich weiß es nicht. Der Herr weiß es. Ich halte alles für möglich, weil ich weiß, was für Sünder wir sind. Aber der Herr allein kann es beurteilen. Im menschlichen Bereich muss es ein Richter tun. Und er sollte auch Dinge, wo Anklagen vorliegen und Verfehlungen, die rechtlich relevant sind, vermutet werden oder berichtet werden. Dort muss die Polizei und das Gericht in Aktion treten, egal ob das nun im Raum der Kirche oder anderswo ist. Aber als Mitchrist und als normaler Medienkonsument kann ich mir kein Urteil darüber bilden und überlasse es Gott. Gott weiß es, Gott beurteilt es. Er kennt das Gute, er kennt das Schlimme. Er weiß, was wir geleistet und was wir versäumt haben. Er weiß, was er uns anvertraut hat und was jeder von uns daraus gemacht hat. Dieses Wissen entlastet uns gegenüber dem Urteil anderer Menschen. Ich erinnere wieder an den wichtigen Satz, den ich mindestens schon einmal hier gesagt habe. Was andere über dich denken, geht dich überhaupt nichts an. Was Gott über mich denkt, das geht mich was an. Und das ist in erster Weise wichtig. Und dieses Wissen, dass Gott uns beurteilt, erinnert uns, jedes Vorspiegeln falscher Tatsachen gegenüber Menschen, jede Mühe, einen besseren Eindruck zu machen, als man wirklich ist, jedes Haschen nach Lob und Anerkennung ist völlig sinnlos. Wir sind Diener des Herrn und der Herr wird uns richten, der Herr wird alles ans Licht bringen, Gutes und Böses, verborgene Sünden, übersehene Versäumnisse, aber auch Treue und Fleiß und Einsatz und Liebe und Tränen, die Mitarbeiter in ihren Dienst investiert haben. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Liebe Gemeinde, der Advent erinnert uns an etwas, was wir das ganze Jahr über nicht vergessen sollten. Nämlich, der Herr kommt. Darum geht es im Advent, der Herr kommt. Und dass wir alles in diesem Licht sehen. Wenn wir die Adventslichtlein aufstecken, dann erinnern die uns alles Mögliche an die Kindheit, an die Geschenke, an gemütliche Zeiten, an Kaffee und Plätzchen. Aber eigentlich sollen sie uns daran erinnern, der Herr kommt. Wir warten auf das große Licht, das alles erhellen wird. Und deswegen stecken wir unsere kleinen, unscheinbaren Lichter auf, die doch, so klein wie sie sind, alles verwandeln. Die ganze Stube, das Fenster, die Straße in ein neues Licht tauchen. Weil der Herr kommt, deswegen sind unsere Urteile relativ. Weil der Herr kommt, deswegen sind unsere Probleme vorübergehend. Weil der Herr kommt, sind alle unsere Lösungen nur ein Kurieren am Symptom. Wohlgemerkt, Kurieren am Symptom kann gut sein, wenn man das Problem nicht beheben kann. Wenn jemand Krebs im letzten Stadium hat und der Arzt kann nicht mehr helfen, dann kuriert er am Symptom, indem er Schmerztabletten gibt. Das ist gut, das ist wichtig. Aber es ändert seine Situation grundsätzlich nicht, nämlich dass sein Leben zu Ende geht. Und so sind alle unsere Lösungen Kurieren am Symptom. Das ist oftmals nötig und hilft, aber wir ändern grundsätzlich diese Welt nicht. Weil der Herr kommt, ist auch unsere Heiligung ansatzweise. Das, was Gott in unserem Leben verändert hat, und ich hoffe, jeder von euch sieht selbst oder wenigstens seine Familienmitglieder sehen oder seine Freunde, dass sein Leben sich verändert hat durch Gott. Und trotzdem bleibt es ansatzweise. Es bleibt viel, viel zu viel noch übrig, was Gott noch verändern muss und was er wahrscheinlich erst in der Ewigkeit ganz zu Ende bekommt. Deswegen bitten wir, erlöse uns von dem Bösen. Unsere Heiligung bleibt ansatzweise. Und weil der Herr kommt, dürfen wir uns damit begnügen, Diener zu sein. Wir tun nur unsere Aufgabe, wir bereiten nur den Weg, aber er wird die Dinge vollenden. Und da sind wir bei der zweiten Funktionsbeschreibung. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und für Haushalter über Gottes Geheimnisse. Wir sind Haushalter über Gottes Geheimnisse oder über Geheimnisse Gottes. Geheimnisse heißt im Griechischen Mysteria. Wir kennen das Wort mysteriös, etwas, was wir nicht erklären können, was wir nicht ganz verstehen, wo wir nicht wissen, wo es herkommt. Ein Mysterium, ein Geheimnis ist nichts, was man fassen kann in aktuelle Schlagworte, in sofort einleuchtende Antworten, in eindeutige Appelle. Stattdessen muss man dem Geheimnis, dem Mysterium nachsinnen, man muss sich hinein versenken, man soll es anbeten und man kann es auf sich wirken lassen. Zum Beispiel das Geheimnis, dass Gott Mensch geworden ist. Erklär das mal jemand mit einem Satz. Und selbst dann, wenn er es verstanden hat, wirkt es ja noch nicht auf ihn. Begreift er noch nicht die Größe dieser Tatsache. Ein Geheimnis, dem man nachsinnen muss. In Nachrichten wird ja manchmal aus Predigten zitiert. Zum Beispiel zu Weihnachten kommt in den Nachrichten, was der der Ratsvorsitzende der EKD in seiner Weihnachtspredigt gesagt hat und der Vorsitzende Bischof der katholischen Bischofskonferenz, manchmal auch der Papst. Und wenn ich das so höre, denke ich, so flach haben die gepredigt, mehr hatten die nicht zu sagen. Aber nein, das andere, was die gepredigt haben, das konnten die Journalisten nicht wiedergeben. Das Mysterium ist nicht nachrichtentauglich. Was in den Nachrichten kommt, ist nur der Rest, den Journalisten verdauen können, aber nicht das Eigentliche der Predigt, hoffe ich zumindest. Dem Mysterium, dem Geheimnis kommen wir nicht in der Diskussion näher. Wir können es nicht mit Argumenten oder Beweisen erfassen, sondern wir können uns nur hineinbegeben. Wie man in ein Haus hineingeht und erst drinnen erkennt, was das für ein Haus ist, wie die Atmosphäre ist und was es dort zu entdecken gibt. Vor einiger Zeit hörte ich ein Interview und las dann auch in der Folge ein Buch von Sebastian Kleinschmidt. Ein Pfarrerssohn, der den Glauben aufgegeben oder verloren hat in seiner Jugendzeit, in den Dienst der SED getreten ist und als Literaturwissenschaftler gearbeitet hat. 30 Jahre bei der Zeitschrift Sinn und Form. Und er hat über die Kunst den Glauben wiederentdeckt, jedenfalls den Sinn und die Schönheit der Theologie. Und er versucht, das weiter zu vermitteln mit einer Theologie des Als-Ob. Weil er gern Leuten, die den Glauben ablehnen und das Christentum negieren, sagen möchte, du kommst nicht dahinter, wenn du mit Christen diskutierst, über das ob oder ob nicht, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Sondern auch wenn du nicht glauben kannst, kannst du dich hineinbegeben in diese Aussagen des Glaubens, in das Gebäude des Glaubens, so als ob du es glauben würdest. Und kannst du das anschauen, kannst darüber nachdenken und du wirst einen wunderbaren Raum entdecken, voller Schönheit und Sinn, und du wirst staunen, was dir alles verloren gegangen ist, solange du nur nach Beweis oder Widerlegung gefragt hast. Wir können den Glauben nicht mit reißerischen Parolen, Plakaten oder Events voranbringen, weil er ein Geheimnis ist, auf das sich jeder selbst einlassen muss, in das sich jeder selbst vertiefen muss und dem jeder selbst persönlich begegnen muss. Und was ist unsere Aufgabe? Paulus sagt, wir sind Haushalter. Ökonomen heißt das griechisch, oikonomoi. Und von einem Haushalter fordert man nicht mehr, als dass er für treu befunden wird. Also Treue, nicht Leistung, nicht Erfolg, nicht messbare Ergebnisse, sondern Treue sind entscheidend. Wir haben ein Reichtum zu verwalten, die Geheimnisse Gottes. Und unsere Aufgabe als Haushalter ist, dass wir sie nicht verlieren, dass wir sie nicht verwässern, dass wir sie nicht unter Wert eintauschen gegen anderes, was uns im Moment wertvoller erscheint. Und dass wir sie aber auch nicht bunkern und sagen, habe ich versteckt im Keller, lasse ich keinen ran. Wir sollen sie wohl aufbewahren, aber wir sollen sie auch für uns selbst immer mehr erschließen und wir sollen sie zugänglich machen und zugänglich halten für andere. Wir sollen diese Geheimnisse Gottes rausgeben, so wie Bedarf da ist, und wir sollen diese Geheimnisse Gottes investieren, dort, wo danach gefragt wird und wo Interesse besteht. Wir sollen das tun in Beratung mit anderen Christen, in der Dienstgemeinschaft der Gemeinde, aber wir sollen es auch tun, einzig und allein verantwortlich unserem Herrn. Wohl denen, die Gottes Wort hören und tun.